Also Barbie, dafür, dass ich dachte, dass du gar nicht unterwegs bist, bist du gerade doch schon viel unterwegs, ne? Du warst, letzte Woche warst du einmal feiern, da hast du getanzt.
Ich habe getanzt.
Du hast auch getanzt bei der Tanzfläche
sogar. Vor Leuten. Ja. Ja.
Wann hat das aufgehört, dass du das nicht gemacht hast? Also gefühlt. Also weil ich irgendwie so ein bisschen...
Wann hat es aufgehört, dass du das nicht gemacht
hast? Naja, wann hast du... Sag mal, wann hast du aufgehört zu tanzen? Warum? Nee, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, als wärst du nicht so viel unterwegs. Ja. Aber gerade freue ich... Also weißt du, da freue ich mich ja natürlich auch, als du letzte Woche noch gesagt hast, hier, wir beide sollten da auch mal ausgehen, was ich unbedingt machen möchte. Mhm. Ja, aber jetzt warst du irgendwie, du warst einmal tanzen, dann warst du, aber dieses Wochenende warst du auch wieder unterwegs. So, dass, also. Ich weiß noch nicht, welches Bild ich da von dir jetzt gerade haben soll. Also ob du sagst, dass du Loner bist oder ob du jemand bist, der vielleicht tatsächlich doch mehr unterwegs ist. Weil das habe ich manchmal, dass ich zu Leuten sage, ja, ich mache gar nicht so viel und die mich immer angucken und sagen, Simon, bist jeden Tag, triffst du irgendwen, bist du irgendwo und so. Und ich aber meistens meine mit, ich mache nichts, dass ich abends nicht feiern gehe oder
ja.
So.
Also, Leute fragen mich ja zwischendrin immer schon, ob ich eine Midlife-Crisis habe gerade, weil halt so viel sich verändert und auch optisch, ne, weil das jetzt so anders aussieht, weil ich mir irgendwelche Haare auf den Kopf klebe. Punk und
Rock bist du gerade.
Ja, crazy. Ja, und also maybe, ich will das nicht verneinen, aber ich habe einfach das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren ganz viel so abgebaut von Sachen, die Leute von mir erwarten oder von denen ich dachte, dass die von mir erwarten und ne, mich so nach dem richten, was andere so von mir wollen und so, das habe ich also abgelegt. Deswegen die optische Geschichte. Aber das mit dem Ausgehen, also es ist jetzt überhaupt nicht so, als wäre ich jetzt viel unterwegs. Ne? Ich bin nach wie vor definitiv eine Inside-Cat. Ich bin am liebsten tatsächlich alleine, auch wenn das scheiße klingt, aber I really enjoy my time by myself. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich so in meiner Komfortzone bleibend, dass mir das auf Dauer nicht so gut tut. Also, dass ich dann auch Schwierigkeiten habe, wenn ich dann mal wieder möchte, dass ich dann merke, das fühlt sich jetzt viel größer an, als es sein muss. Weißt du, ich muss mich jetzt zwingen, irgendwo hinzugehen.
Das ist nicht so, irgendwer sagt, hey, kommst du mit was trinken? Und du denkst, oh mein Gott.
Genau.
Seit Wochen war ich nicht mehr draußen. Bla.
Genau. Das war das letzte Jahr, dass ich mit einem Menschen gesprochen.
Genau, ja. Und dann wird es natürlich größer. Das ist was anderes als, hey, was machst du gerade? Ja, wir sind da und da kommst du auch. Und man einfach sagt, nö, heute nicht, aber wir können uns ja morgen sehen. Also so dieses, wenn das so ein bisschen mehr alltäglich ist, ja, vielleicht.
Right. Und es ist halt, also ne, als jemand, der halt früher wahnsinnig viel unterwegs gewesen ist und halt auch ne, so eine Fixtur in der Szene war, egal wo ich hingegangen bin, ich konnte natürlich alleine ausgehen, weil egal wo ich hingegangen bin, ich kannte immer Leute, Leute kannten mich, ich kannte jeden an der Bar, ich kannte die Leute an der Tür, ich bin umsonst reingekommen, ich konnte umsonst saufen. Das war mega, ne? Das war ein mega Gefühl einfach auch, es war immer, es fühlte sich nie weird an, alleine auszugehen oder irgendwo hinzugehen. Und das ist jetzt natürlich alles nicht mehr so, ne? Das ist jetzt eine Riesenhürde, irgendwo hinzugehen, weil die Leute nicht wissen, wer ich bin. So, die wissen am Eingang nicht, wer ich bin. Ich muss natürlich zahlen. Ich muss natürlich an der Bar zahlen. Es ist auch nicht so, dass ich in den Raum reinkomme und fünf Leute sind so,
Gasper.
Ey, du bist da, cool, lass quatschen, lass dies machen, lass das machen. Insofern, ja, das ist so ein bisschen eine andere Hürde jetzt einfach. Ne? Und jetzt muss ich halt auch gucken, mit wem will ich ausgehen. Gibt es Leute, die auch ausgehen wollen, die das gleiche Ausgehen machen wollen, was ich machen will, nämlich nicht sich total zuballern, sondern halt irgendwie ein bisschen trinken, ein bisschen Spaß haben. Und das ist halt auch weniger als früher, ne? Früher, das waren irgendein Hansel, konntest du immer locken mit so, ey, willst du ausgehen? Und dann, ne, wir wussten alle, wie das endet. Das ist jetzt halt auch nicht mehr so.
Ja.
Deswegen, ich selektiere das und es ist jetzt, also ich war einmal jetzt im Schutz bei der Partisane, weil das Glorious Party ist und weil ich im Frühjahr immer bei der Partisane war und bin auch froh, dass ich da war und ich habe getanzt vor Menschen auf einer Tanzfläche, yes. Aber ansonsten war ich jetzt, ich war zweimal, dreimal Dragshow geschaut. Das war's. So, ansonsten war ich jetzt auch daheim.
Na gut, aber trotzdem schon gefühlt für mich, dass ich merke, so, ah, mir fällt es ein bisschen auf. Aber vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich gerade in einem Selbstverständnis unterwegs bin. Also so bei mir war das eigentlich auch vorher so, dass ich eigentlich in meinem Verständnis viel, viel öfter eigentlich immer so gesagt habe, ach nee, ich bleib zu Hause, ich mache nichts. Und ich habe die ganze Zeit Filme geguckt. Und jetzt habe ich aber die ganze Zeit schon so eine komische innere Unruhe in mir, die, glaube ich, ausgelöst ist von ganz, ganz vielen Faktoren. Und das ist jetzt aber nicht ein Ausgehen zum Ablenken, sondern es ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen, na gut, okay, die Pubertät spielt da natürlich mit rein, die ich gerade durchlebe. Aber dass ich jetzt gerade an so Orte komme oder gehe oder wenn ich irgendwo hingehe, war vorher mein Ausreden immer, oh nee, vielleicht ist da ja jemand, mit dem ich mal geschlafen habe oder so, will ich
also,
das noch mal sehen.
Schatz, die Untergarantie, egal wo du hingehst.
Wird irgendwo irgendwer sein.
Die Pubertät kam spät, aber also, genau, umtriebig war es ja trotzdem.
Naja, eben, genau das nämlich. Und
keine
das war dann immer, Und das war jetzt das, was ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen lernen musste, dass auch an den Orten, an denen ich jetzt bin, wo gefühlt ja auch jeder mit jedem schon mal irgendwann irgendwas hatte. Also so, das ist so...
Babe,
ja,
hi.
Ja, und das ist aber auch was, wo ich dann wieder denke, so, okay, woher, warum hatte ich damit denn eigentlich vorher ein Problem? Weil ich mit einem Freund von mir auch darüber gesprochen habe, der so meinte so, ja, ach, irgendwie keine Ahnung, warum ich daraus früher so ein Drama gemacht habe, wenn ich irgendjemanden getroffen habe. Weil natürlich, weil die Frage war, ist die Szene oder ist die Community, ist Berlin als queerer Ort nicht eigentlich auch relativ klein? Und da habe ich gesagt, nee, also du, ist egal, du musst ja nur den Ort wechseln und du wirst Leute nie wiedersehen oder sonst irgendwas.
Also haben wir so viele verschiedene Szenen in Berlin, genau, die so für sich so in sich abgekapselt,
genau,
sind,
genau, genau,
nicht ineinander großbluten. Mhm. Ja.
Aber trotzdem gibt es hier und da dann nochmal ein paar Überschneidungen und das hat dann eben, mein Freund Daniel war dann irgendwann so, aber davon muss man sich ja dann auch irgendwann so ein bisschen verabschieden, weil was hast du da? Also ist doch völlig okay. Natürlich hat jeder irgendeine Vorgeschichte, genauso wie ich eine Vorgeschichte habe oder ich dann auch bei mir selbst denken muss, naja, ich vielleicht auch hier und da. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen Typen daten würde und der wird mir dann irgendwie seine Freunde vorstellen, würde ich sagen, der und der, alles klar, wüsste ich nicht. Also so, das ist ja dann auch irgendwas, wo man dann irgendwann sagen muss, ja, mein Gott, so ist es halt. Es gibt halt eine begrenzte Auswahl an attraktiven...
Es sei denn, du machst es wie ich und bist eine heterosexuelle Frau, die nur heterosexuelle Männer tät.
Ja, oder das.
Den laufe ich in der Schwulszene nicht über den Weg, Gott sei Dank. Kidding, of course. Aber... ja, mein Gott. Also ich glaube, es ist wirklich nur unangenehm, wenn man weiß, da ist irgendwie...
Was unausgesprochen.
Das war seltsam. Oder? Ja, oder beim Date war irgendwas seltsam. Mhm. Also ne, ich hatte ja auch schon so Sexdates, wo dann der andere Typ mittendrin einfach abbricht. Oder wo man sich so... Ich hab mich bei einem Date, habe ich mich so wahnsinnig erniedrigt. Das war vor... Um Gottes Willen. Da habe ich noch in der... Lass es 2002 oder so gewesen sein.
Ja.
Und da war ein Typ, den fand ich immer super hot. Mhm. So, der war, also damals war man bei Geromeo, der war immer bei Geromeo und der hatte halt alle Stats, die ich toll fand. Also ein Riesending und so, aktiv, lalala. War sehr maskulin, sehr hetero-like. und dem habe ich ewig hinterher gegeifert und der wollte mit mir nichts zu tun haben, weil ich war nicht trainiert
so,
genug und
ich
war
schlafen.
Nicht all diese Dinge genug. Mhm. Und irgendwann hatte ich den mal so weit und war dann total aufgeregt und dann wollte der aber erstmal so, der wollte so auf ein Date erstmal kommen und ist dann so bei mir vorbeigekommen. Dann haben wir irgendwie, ich habe in meiner Verzweiflung, ich habe versucht, den irgendwie zu beeindrucken und dann, also ne, wir hatten in einer vergangenen Folge schon drüber gesprochen, wie das ist, wenn man so neben sich steht und sich so zuschaut, wie man so wilde Dinge tut.
Sich so rauszoomt und sich die ganze Zeit, was mache ich hier gerade? Was machst du? Hör auf damit.
Bitte. So. Und dann habe ich irgendwie... Ich stand literally neben mir und habe mir dabei zugeschaut, wie ich immer peinlichere Sachen gemacht und gesagt habe, ich habe das Kamasutra rausgesucht.
Wirklich?
Und habe so, guck mal hier, und da gibt es diese Stellung und diese Stellung. Und er war dann irgendwie noch so ganz cute und meinte so, ja, willst du mir mal zeigen, wie du, ne? Willst du mir mal, kannst du denn überhaupt deine Beine? Und ich so, ja, klar. Und habe dann irgendwie meine Beine verbogen, because I'm very flexible. Und, stehe so neben mir und gucke mir das zu und denke mir so, Girl, was machst du? So, das ist peinlich gerade so, das ist wirklich peinlich. Und er hat es dann irgendwie noch so ganz nett, er hatte dann noch so mitgemacht, während ich mich da verknotet habe auf dem Boden und er wird mir noch so, das ist aber
angezogen wart ihr da aber.
Yes.
Ach so,
also,
ja, okay.
Wir hatten auch noch,
also, du hast einfach casual gesagt, hey, schön, dass du da bist, willst du einen Kaffee? Guck mal, ich habe das Kamasutra.
Guck mal hier, wow.
Guck mal, was ich schon kann.
Strike a pose. Ja. Und, dann hat er irgendwann gesagt, jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, ich muss jetzt aber ganz dringend los, es ist irgendwie was passiert. Und ich meine, we all know what that means. Mhm. Da hat er hat jetzt irgendjemandem geschrieben, hat gesagt, kannst du mich bitte retten hier, ich bin auf einem ganz schlimmen Date. Und der Typ verknotet sich auf dem Boden und möchte irgendwie penetriert werden und ich möchte hier nur noch weg. Also bitte ruf mich jetzt an und sag, die Mutti ist vom Auto umgefahren worden. Und machte dann diesen Abgang. Und ich, dumme Sau, obwohl ich wusste, warum er das gerade macht, ein Teil von mir war so, nein, es stimmt wirklich, der will wirklich,
der muss los.
Hab dann noch gesagt, oh je, nein, warte, ich komme mit runter, kannst mich noch mitnehmen? Und er war so, okay. Und ich habe dann, weil ich wollte dann irgendwie feiern gehen, weil ich natürlich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt irgendwie abschießen aus Peinlichkeit. Und bin dann noch mit ihm runter und dann hat er so getan, als würde er sein Auto nicht finden. Einfach nur, damit ich
nicht mitkomme.
Damit er mich los wird. Und ich bin literally noch mit ihm zweimal irgendwie ums Ding. Und bis ich dann, und in meinem Kopf hat es geschrien, so, Girl, der will wirklich nicht mit dir zusammen jetzt im Auto sitzen. Ja. Geh einfach weg. Und ich habe es nicht geschafft. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, naja gut, dann ich hole mir dein Taxi, das dauert mir jetzt zu lange. Tschüss. Und natürlich habe ich nie wieder von ihm gehört.
Mhm. Aber wie wäre das jetzt so, du bist gerade wieder irgendwo unterwegs. Angenommen, wir beide gehen aus und dann würdest du ihn wieder sehen. Würde das etwas in dir auslösen oder wäre das...
Das Gute ist, ich habe so ein Syndrom. Manchmal, ja, Leute denken schon, was hat sie nicht alles. Ich habe so ein Ding, ich kann Gesichter mir ganz schwer merken.
Ja.
Und ich habe Riesenprobleme, wenn ich Leute nicht gut kenne, die wiederzuerkennen. Mhm. So, I wouldn't know.
Okay, ja, okay, aber das ist gut.
I would not know.
Aber das ist gut, aber ich frage mich immer, warum ich diese diffuse Angst davor habe. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich, dass also manchmal so diese Vorstellung, ich würde an einen Ort kommen und da wären so mehrere Typen, mit denen ich SEX hätte, das würde mir so vor Augen führen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, das
Schlampe auch, bist.
Ja, genau.
Own it, bitch.
Nein, aber das ist halt so, also ja, ist irgendwie komisch. Aber das war ganz, ganz lange meine Sorge und war tief in mir drin, dass ich so bestimmte Orte dieser Stadt einfach gemieden habe und da nie hin bin oder auch gesagt habe, nee, was ehrlich gesagt, Ort? Da will ich nicht hin. Ja, sowas wie donnerstags ins Olfe oder so, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass alle Typen, mit denen ich jemals was hatte, dass die alle da sind. Und das Ding ist, ich war, glaube ich, jetzt bevor ich Daniel kennengelernt habe, der mich immer mitnimmt, liebste Grüße und Küsse gehen raus an
Bussies dich. And done.
Ist es wirklich so, also ja, mit dem bin ich jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann wieder ins Eufel bin und dann aber auch dieses, also wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist auch ein komischer Vorwand. Das ist ja dann auch so ein bisschen internalisierte Homophobie, dies, das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Aber es war jetzt nicht so, dass die Tür aufgeht und die Leute tuscheln und sagen, na, mit dem habe ich schon mal geschlafen, war gar nicht gut. Oder jemand anders sagt, boah, der hat sich einfach nie wieder gemeldet oder ein anderer da steht. Weil diese Typ, also diese Situation, die du beschreibst, hatte ich natürlich auch schon.
Yes.
So, dass ein Typ dann klingelt oder man sieht sich so, er macht die Tür auf und ist so, nee, lass mal. Und dann denkt auch so, nee, hä, bist auch selbst überhaupt gar nicht mein Typ. Aber das ist so dieses, nur weil man sich zum SEX verabredet, heißt es noch lange nicht, dass man durchzieht am Ende des Tages.
Nee.
Also so, dass da... Das auch
bei mir halt leider schon. Ich bin, also ich glaube, nee, mittlerweile wohl nicht mehr, würde ich mal tippen. Ich habe es ja lange nicht mehr versucht. Mhm. Aber ich habe früher echt so eine, wenn mir Typen 100%ig gefakte Bilder geschickt haben. Und das wird mir dann erst klar, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, da steht wirklich ein ganz anderer Mann vor mir. Ganz, also wirklich, auf den Bildern eine 9, in Real Life eine 3. So. Dann ziehe ich auch durch, aber aus Mitleid. So.
Oh mein Gott, das habe ich aber, ohne Witz, das habe ich auch schon manchmal gemacht. Deshalb ist das aber vielleicht auch eher so meine Sorge. Das wäre jetzt ein Raum da mit allen Typen, mit denen ich jemals geschlafen hätte. Und dann sind Freunde und ich sage so, das ist der Raum mit jedem von denen, ja, hatte ich schon mal was. Dass wir Leute sagen würden, ja, aber der und der, die sind doch nur durch Zufall hier irgendwie reingekommen, oder? Und dann würde ich sagen, nee.
Ich kann da nicht, also die Aussicht darauf oder die Vorstellung davon, jemandem was so Schlimmes sagen zu müssen, nämlich irgendwie, du bist mir nicht gut genug oder du bist mir nicht hot genug.
Sorry, hier
auch wenn die mich ganz eindeutig angelogen haben, war mir dann, also mein körperliches Unversehrtsein oder so meine körperliche Würde, was auch immer, war mir nicht wichtiger als das Bedürfnis, jemandem anderen nicht irgendwie sowas Schlimmes sagen zu müssen. Und dann habe ich halt irgendwie hingehalten. Und dann war irgendwie, ah, okay, lange wird es ja nicht dauern, dauert auch nicht lang. Und dann, I know what I'm doing. Und dann waren die halt fertig und sind nach Hause und ich dachte mir so, ach ja, okay, naja.
Ja, aber das ist wirklich, also so, das ist auch was, wo ich gerade so merke, daran bin ich jetzt auch gewachsen. Ich glaube, also,
ja.
Ich sehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, so bin ich heute nicht mehr.
Ja.
Aber da frage ich mich auch, wann kam da, also wann ist die Würde in mein Leben eingetreten?
Mit der Therapie.
Mit der Therapie wahrscheinlich wirklich, oder?
Ah, ja.
Ist das immer,
100 pro.
Ja.
Also die Bewusstwerdung, dass ich mir für gewisse Dinge einfach zu schade bin, sexuell und menschlich, also auch dieses mich fetischisieren lassen von irgendwelchen Arschlöchern, die mir sonst auf die Fresse hauen würden und so, das kam alles erst mit der Therapie. Seitdem bin ich sexlos.
Hast du gar keinen Sex mehr?
Also ich habe, glaube ich, jetzt wirklich seit 2 Jahren keinen Sex gehabt. Und I know, wild, ne? Aber das hatte natürlich auch viel mit Body zu tun, ne? Ich habe ja wahnsinnig zugenommen zwischendrin und dann abgenommen, dann wieder zugenommen, wieder abgenommen, ne? Und habe mich einfach lange überhaupt nicht attraktiv gefühlt. So.
Ja.
Aber die Entscheidung eben, also schwulen Sex hatte ich seit über 12 Jahren nicht mehr.
Ach krass.
10, 12, was, 2014 habe ich mich getrennt, 2013 hatte ich den letzten schwulen Sex, ja.
Ja.
So, 12 Jahre. Und hatte halt immer nur den Sex mit den Heten und das war halt irgendwie auch hot und so. Und das geht auch in jeder Körperfülle, weil ne, wenn du dir da einen Dutten aufsetzt und dich schön schminkst, freuen die sich.
Ah, okay, also dann tatsächlich...
Ja.
Die Fetischisierungswahl hast du dann getroffen.
Genau, aber das war halt dann, irgendwann habe ich halt dann auch durch Therapie dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich erniedrige mich da, ich lasse mich, also ich finde die Vorstellung hot und die Typen sind hot, aber ich fühle mich
benutzt
und ich habe halt auch das Gefühl, also gerade dadurch, dass ich weiß, es sind Leute, die mir normalerweise
aus dem Maul
auf die Fresse hauen würden oder die zumindest nichts tun würden, wenn ihre Freunde jemandem auf die Fresse hauen, der aussieht wie ich, das ist so ein emotionaler Spagat, den ich auch nicht mehr schaffe und nicht mehr machen will. Und ja, dann war mir irgendwann meine Würde wichtiger als das Bedürfnis, sexuelle Fantasien auszuleben.
Herzlichen Glückwunsch.
Und seitdem bin ich zur Libertär. Ja, wann war dein letzter?
Ich habe andauernd.
Andauernd?
Naja, was heißt, also, oder was heißt, wann war das letzte Mal? Also, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit. Das heißt aber auch nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas mit einem Typen starte, dass ich all in gehe oder so. Jetzt gerade ist es bei mir aber ehrlich gesagt ein bisschen anders. Vielleicht hatte ich jetzt so 2 Wochen nichts.
Okay.
Mit irgendwem, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich gerade so, jetzt gerade ist die Zeit bei mir, weil ich merke natürlich, die Uhr, sie tickt. Ich muss in diesem Jahr, wenn ich jetzt eine cozy Season mit einem Typen haben möchte, dann muss ich daten. Und bei mir ist aber das Problem, ich würde so gerne daten. Das war jetzt auch an diesem Wochenende war das so. Ich war erst, Freitag war ich aus, war feiern, war jetzt nicht so die beste Party. Egal, aber ich war Donnerstag dann auch schon unterwegs. Und keine Ahnung was. Und dann habe ich so gemerkt, dann bin ich am Samstag bin ich dann aufgewacht und war so, die Sonne hat geschienen, es war der erste herbstliche Tag. Mhm. Das heißt, ich habe mir schon lange Hose, musste ich mir anziehen, war ein bisschen sauer, weil ich wirklich weiß, meine Beine sind mein Kapital. So,
ja, sieht definitely
sehr, sehr gut aus. Und dann habe ich mir lange Sachen angezogen und dann bin ich rausgegangen und habe eine Freundin von mir besucht, die gerade im Krankenhaus war. Und bin da so hin und bin da durch die Gegend spaziert und war so, und hab so Leute gesehen, die so Händchen gehalten haben. Und da war ich so, oh Mann, ey, heute wäre der perfekte Tag für ein Date. Und ich hasse Dates eigentlich, aber ich mag Dates, wenn das eine Person ist, die ich irgendwo kennengelernt habe oder so. Und ich glaube, deshalb bin ich gerade auch so gerne unterwegs und lerne Leute kennen und laber, auch wenn die Orte, an die ich gerade immer so mitgenommen werde, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht so alleine hingehen, weil ich da noch gar nicht den Anschluss habe. Also ich merke gerade wieder für mich dieses Ding, was ich eigentlich immer habe, wenn ich unter Homos bin. Ich habe eine Person, die meine Bezugsperson ist. Hm. Und ich lasse das dann nie so wirklich richtig zu, mich mit den anderen dann vielleicht auch zu befreunden, sondern halte das sehr oberflächlich und bin dann nicht so proaktiv. Also so, das ist eigentlich das, was ich gerade so für mich merke, ist so, ich freue mich total, dass es Daniel gibt, aber eigentlich hat so gibt es da niemand anders. Also ich habe dann gar nicht so viel Raum und deshalb freue ich mich, dass wir die Doppelmaus haben und ich dich auch noch fragen wollte, hey Barbie, wie sieht's nächste Woche bei dir aus? Wollen wir uns sehen dann yes, oder dann? Weil ich einfach gerade so denke, nee, jetzt muss hier mal ein bisschen
ja, ich
so...
Ich drück dich ja schon die ganze Zeit, dass wir auch mal privat
machen. So, genau. Und jetzt
das hat doch nicht so gut geklappt bisher.
Genau, das nämlich. Und ich bin ja hellhörig geworden, als ich gehört habe, dass deine Love Language Kochen ist für andere Leute. Ich so dachte, naja gut, okay, die wievielte Folge ist das jetzt? Folge 8, 9, keine Ahnung. So, okay, nee. Und dann war ich heute zu Hause und dann war ich so, nee, so. Und heute frage ich Barbie, an welchem Abend in dieser Woche sie irgendwie Zeit hat, dass wir so ein bisschen was zusammen unternehmen können, weil ich wirklich merke, dass das bei mir noch nicht so ganz da ist, was ich mir eigentlich wünsche. Mhm. Also klar, ich bin unter Homos und mag das total, aber ich habe gar nicht dieses, also was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt gerade auf Krampf, hey, wer mit mir befreundet, das irgendwie was machen. Ich aber immer noch merke, dass ich so das eine oder andere Issue irgendwie mit mir rumtrage, wenn ich irgendwo bin. Und das ist jetzt auch so, wenn ich jetzt an so Orten bin, wo irgendwie super viele Gays sind und ich irgendwie denke, oh, der ist ganz sweet und der ist ganz sweet. Ich würde niemals einen Move machen. Ich würde gar nichts, sondern würde mich eher in die Ecke stellen, warten. Ah, wo ist gerade? Ach, da bist du ja wieder. Nee, alles gut. Nee, ach, ich trinke noch was. Du, willst du noch was von der Bar? Weil ich weiß, ich stehe jetzt erstmal eine halbe Stunde an der Bar, um damit weniger Gefahr zu laufen, irgendwie irgendwo zu sein. Und das finde ich immer so komisch an mir. So, dass ich auf der einen Seite gerade sage, ich habe meine Pubertät, genau, ich bin viel unterwegs, aber eigentlich kriege ich das, was ich so gerne möchte, nämlich einfach stumpf daten. Jemand, wo ich sage, ach, den habe ich da kennengelernt, der war ganz nett. Mal gucken, wie er jetzt tagsüber ist. Also, wo ich schon weiß, ich muss das jetzt nicht über online machen. Ich muss nicht eine Dating-App anwerfen und jemandem irgendwie sagen, hey, genau, nee, mir geht's gut. Und dir? Aha, und war das Wochenende gut zu dir? Genau, nee, bei mir auch. Ja, war viel mit Freunden unterwegs. Und die Woche, ach, muss viel arbeiten, alles da. Ja, nee, wollen wir uns treffen? Na, ist schwer, weil den Leuten gebe ich keinen Platz. Also, so da ist dann so... Wenn dann jemand sagt, ja, ich kann nur Mittwoch und ich weiß aber, Mittwoch werden wir jetzt verabredet, wäre so, nee, sorry, dann kann ich nicht. Dann müssen wir nächste Woche schauen und dann weiß ich, werden wir niemals schauen.
Bist du denn, also ich bin ja ein Herbstmensch, durch und durch. Frühling und Herbst sind ja meine Favorite Seasons. Ich mag den Sommer nicht, ist mir zu heiß. Aber gerade den Herbst liebe ich, weil ne, Blätter fallen, Halloween, alles, was ich gut finde, kochen drin sein. Aber es ist noch Sonne, man kann draußen noch spazieren gehen, aber es stürmt so ein bisschen, man muss was anziehen. Liebe ich alles. Und ich verstehe das, dass man da gerade in dieser Zeit gerne jemanden hätte zum Daten, aber honestly auch gute Freundschaften haben in dieser Zeit ist einfach geil, weil man kann all diese Dinge wunderbar auch mit Freunden machen.
Ich weiß,
ohne, das dass man da
alles. Aber bei mir ist gerade tatsächlich eher so dieses, ich habe da ja so Lust drauf. Das ist ja gerade das, wo ich gerade so merke, so okay, und ich glaube, das ist bei mir dann auch Therapie. Also nicht nur Leuten sagen, nee, du lass mal, ich glaube Sex, nee, ich möchte nicht. Also nein zu sagen, erstmal in a sexual way, das kann ich jetzt. Aber ich bin gerade in diesem so, okay, krass, jetzt habe ich irgendwie so viel gemacht, so viel so in mich investiert und keine Ahnung was. Und jetzt bin ich gerade da und da. Also ich bin gerade, was mein Homo-Dasein angeht, bin ich ganz, ganz anders als vor einem Jahr. Also das ist so, wir reden gerade
wirklich freier schon.
Und schon viel, viel freier, okay. Und ganz anders unterwegs und gar nicht mehr dieses komisch ängstliche oder ich bin jetzt, keine Ahnung, auf einer queeren Party und muss erstmal so viel Alkohol in mich reintanken, dass ich irgendwie entspannter oder gelöst bin. Das habe ich nicht mehr. Und das ist so, und das ist schon so der erste Schritt. Und ich habe Leute, die irgendwie sagen so, hey, wollen wir was machen? So, ich habe den Podcast, wo ich mit dir über, wann hattest du das letzte Mal Sex, wo ich sonst giggeln würde? Und dann sage ich nicht. So, das ist gerade so, ich bin schon so weit, dass ich so denke, hey, so, jetzt kann ja auch das mal passieren oder so.
Right.
Und das ist, glaube ich, nur dieses eine. Ich möchte mich einmal kurz einer romantischen Vorstellung hingeben, die gar nicht erfüllt werden muss. Das ist mir natürlich total egal, ob ich jetzt date oder ob ich nicht date. Aber das ist auch ein Gedanke, den hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr gar nicht. Da wäre es mir wieder egal gewesen. Und ich glaube, es ist nur einfach schön für mich jetzt gerade, mich dieser Vorstellung hingeben zu können.
Sure.
Und sozusagen, nee, ich lerne jemanden kennen. Weil vorher wäre das ja für mich ausgeschlossen gewesen, jemanden kennenzulernen. Im echten Leben, weil ich ja nie irgendwo war. Und hätte ich dann jemanden kennengelernt, der mir dann eben zum Beispiel sagen würde, hey, Donnerstag, lass in Südblock oder lass in die Olfe oder so, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, weil da könnte ja jemand gewesen sein, mit dem ich schon mal geschlafen habe. So.
Ich schenke dir mal The Ethical Slut, oder hast du das schon gelesen?
Nee, das habe ich noch nicht gelesen.
Okay, schenke ich dir mal. Es gibt so ein paar Bücher, die man, glaube ich, gelesen haben muss, wenn man irgendwie als Homo anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal so die gelernten Muster ablegen oder zumindest hinterfragen möchte.
Oder erstmal zu sehen vielleicht.
Genau,
auch, ne?
Die einem so durch die Heteronormativität.
Weil das hatte ich ein bisschen, als ich Velvet Rage angefangen habe.
Genau, Velvet Rage ist das erste davon. Du hast es noch nicht weitergelesen, schließe ich daraus.
Nee, ich bin noch nicht durch.
Nee, which is fine. Also ich finde, The Velvet Rage ist das erste, das man so gelesen haben sollte. Dann kommt The Ethical Slut. Dann, also es gibt noch 3-4 andere.
Aber alles von demselben? Oder?
Nee, alles unterschiedliche Bücher. Okay. The Ethical Slut ist halt für mich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig gewesen die letzten Jahre, einfach weil ich halt keinen Sex mit Homos.
Aber das ist ein Buch, in dem es
genau,
Ziel
es geht,
darum
es geht,
geht
sehr viel darum,
zu haben.
Es geht um das Daten, es geht um die Scham beim Daten, es geht auch darum, wie man, wenn man sich romantisch öffnen will, vielleicht in eine Poly-Richtung oder so, wie man da so mit umgeht, auf eine ethische Art und Weise, also ohne irgendwie nasty sein zu müssen, ohne nur hit it and quit it, hit and run, Dating zu machen, ne? Dass man irgendwie klar kommuniziert, aber eben auch zu sich ehrlich ist, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, wo hole ich die, wie kriege ich das, was ich tatsächlich brauche, und sich eben nicht mit diesem anerzogenen, judgen, moralischen Bewerten aufzuhalten davon, was eben, ne, du datest viel, you're a slut und dann bist du halt automatisch, das ist ja sehr negativ konnotiert. Und das muss ja aber nicht so sein, weil, also ne, haben wir gelernt, das darf man nicht, aber warum eigentlich? So, was ist denn daran schlimm, wenn man körperlich aktiv ist?
Naja, und seine Bedürfnisse vielleicht auch.
Und oder Menschen auch gerne begegnet.
Genau.
So.
Sehr, sehr, sehr nah ist. Vielleicht mal das Kamasutra sich auch holt, dass das demonstrativ schon zu Hause auf dem Tisch ist, dass man das mal aufmacht und dass man sagt, so, hey, Sabrina Carpenter läuft im Hintergrund, have you ever tried this one? Da macht man Stopp und sagt, und das machen wir jetzt.
Ja. Also, ja, genau. Hi. Schön. Nee, und ich glaube, es gibt halt so ganz viele Dinge, die für queere Menschen einfach anders sind als für heterosexuelle Menschen oder für nicht-queere Menschen. Und es tut gut, die auch mal zu lesen und sich damit mal reflektiert auseinanderzusetzen, weil das einfach, das sind ja alles gelernte Muster, die wir mit uns tragen und derer wir uns oft gar nicht so bewusst sind. Und
naja,
dann hinterfragst du die mal und denkst dir, ach so, Consent zum Beispiel hat in queeren oder in schwulen Räumen, dezidiert in schwulen Räumen, gerade in Cruising-Räumen, gelten natürlich ganz andere Consent-Regeln als so die man sonst so kennt. Und das ist total schwierig, glaube ich, auch das zu kommunizieren außerhalb von queeren Kontexten, weil ne, ganz viele Leute da sofort, wie kam und so, was, ihr greift euch einfach erstmal einen Schritt und guckt dann später und da wird nicht vorher gefragt, ist das übrigens in Ordnung und so. Also ne, das sind so.
Also du meinst, wenn man jetzt an einen Cruising-Ort
genau,
schon das, direkt geht.
Genau, dann gibt es dieses Opt-out-Consent-Prinzip oder die Idee von Opt-out-Consent, dass wenn du diese Räume betrittst, der Consent erstmal gegeben ist,
kategorisch. Weil du bist schon bereit.
Ohne, dass er ausgesprochen ist.
Sex, genau.
Und ja. Quasi, wenn du
vielleicht
es nicht
möchtest. Vielleicht muss man einfach mal kurz erklären, dass es auf alle Fälle, genau, es gibt schwule Räume, kann man da, glaube ich, wirklich sagen. Also
ja.
Ich glaube, das Prinzip Cruising ist jetzt bei Lesben oder
wenig.
Jetzt weniger
wenig.
Vermutlich irgendwie da, aber dass es Orte gibt, die entweder in einer freien Wildbahn sind oder es sind Orte, die in Form von Bars irgendwo da sind, wo du weißt, vorne trinkst du dein Bier, aber sobald du in den hinteren Bereich gehst, dann ist klar, du bist auf der Suche und damit werden deine Gegenüber und die Menschen, die mit in diesem Raum sind, ich würde sagen, relativ forsch.
Genau.
So, teilweise vielleicht dann schon so.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht so eine Cruising-Maus.
Ich auch nicht.
So, was, aber das ist so, weil ich das immer, keine Ahnung, ich stelle es mir immer so komisch vor, vorne ein Bier trinken mit Freunden und sagen, ich bin gleich wieder da und dann nach hinten zu gehen und erstmal zu gucken, ach, der da vorne hat mich gerade, also was natürlich, ich verstehe total, warum es da ist und verstehe auch den, ich
finde es auch schützenswert.
Genau, total, weil das ist so, früher haben sich so die Homos auf irgendwelchen Toiletten irgendwie nur treffen können, um da irgendwie was zu machen. Und selbst davor standen dann irgendwann die Bullen und haben irgendwie, die rauskamen, irgendwie dann da.
George Michael, Pee Wee Herman.
So, also da gibt es irgendwie diese tausend Geschichten. Und deshalb ist es natürlich so, hier gerade, wenn man dann in Berlin sich Schöneberg zum Beispiel anguckt, so was so der Regenbogenkiez der Stadt ist. Oder wahrscheinlich ist es in Köln dann auch nochmal irgendwie so, dass es eben genau diese Orte überall gibt.
Ja.
Genau, aber wir waren jetzt, genau, und da gelten einfach dann andere Regeln. Stimmt, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht.
Und das ist, ich merke auch, das ist ein Generationsding ganz häufig. Also generell so gibt es ja so Diskussionen in unserer Community, wo man diesen Generationsclash total merkt. Also ne, auch die Frage, welche Wörter benutzen wir, wie dürfen wir uns bezeichnen, wie dürfen wir uns untereinander bezeichnen, was ist PC, was ist nicht PC, aber eben auch Consent und so eine Sachen ist halt, die neue Generation quasi, haben da ganz andere Regeln, nach denen sie handeln.
Wie in einer heterosexuellen Welt.
Yes.
Wie, ne?
Aber es ist halt, ich finde es immer schwierig, wenn das dann dazu führt, dass die jetzige aktivistische Generation dann so die alten cancelt, weil die nicht nach den neuen Regeln spielen. Und ich finde immer, das ist innerhalb der Community, finde ich das wahnsinnig anstrengend und schwierig und dumm auch, weil ich mir denke so, hey, also jetzt rollst du gleich wieder mit den Augen. Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Also ne, wir haben viele Dinge, haben andere Generationen vor uns für uns erkämpft.
Ja.
Und wir stehen heute auf deren Schultern und können glücklich sein, dass es diese Leute gab. Und die jetzt zu canceln, weil die vielleicht noch das böse T-Wort sagen, anstatt Drag Queen oder so. Und das immer ne, sich mitmeinend in einer wohlwollenden Art und Weise, niemals diskriminierend, aber dann trotzdem sagen, die hat das Wort gesagt, die muss jetzt gecancelt werden. Finde ich nicht zielführend. So, ne, da finde ich, wir müssen, also politischen Aktivismus in allen Ehren, könnt gerne das mit allen anderen machen. Aber innerhalb der Community wünsche ich mir doch, dass da ein bisschen mehr Gnade und ein bisschen mehr Gnädigkeit praktiziert wird, weil das führt uns nirgendwo hin. Die Alten wegzusperren, weil sie irgendwie nicht nach den neuen Regeln spielen, fuck you.
Ja, aber das ist ja genauso in vielen anderen, also so das Ding ist ja immer, sind das jetzt die Leute, die, also da sind wir vielleicht wieder beim Kanu des Manitou oder so, die sagen, endlich dürfen wir wieder, ich lasse mir das nicht verbieten, das zu sagen, sondern wenn man da vielleicht auch mal ganz kurz schaut, so, ah, wo kommt das bei der Person her, wie ist das gerade, also das ist ja bei allem so, ist ja wie, keine Ahnung, wenn man mit den Eltern spricht und die sagen, ja, ich probiere, aber ich verstehe noch nicht so ganz oder bla, aber solange man weiß, das ist jetzt gerade nicht das pure Böse, was da gerade irgendwie so rauskommt oder sowas, ist es ja eh so. Also das ist ja dann genau der Generationskonflikt. Warum soll es den da nicht auch nochmal so geben? Weil du gerade gesagt hast, du rollst gleich wieder mit den Augen, wenn du sagst, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, ich sag das ja auch manchmal gerne. Also so, wenn wir irgendwo sind und dann sind so ältere Leute, dann also die older gays, dann sag ich das gerne. Also das habe ich aber von dir übernommen.
I know. Habt ihr die ZSV-Folge gehört, wo du darüber gesprochen hast. Yes, yes.
habe ich das.
Yeah.
Wir stehen auf den Schulter, ach so. Aber das war schon.
Ich hatte das bei Drag Race gesagt und dann hast du irgendwie gesagt, oh, da habe ich auch die Augen gerollt. Warum sagst du das?
Ach so, habe ich das gesagt. Siehst du? Und daran
und hast du dann aber später gesagt, ja, es ist ja und jetzt nee und ich verstehe, was sie meint und so.
Ja, 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 total. Aber da siehst du, vielleicht ist das auch schon der Weg, den ich jetzt gegangen bin, so ein bisschen. Aber das war dieses, aber das ist und das ist ja vor allen Dingen tatsächlich.
Ich schrecke vor Pathos nicht zurück. I know.
Ja.
Es ist nicht immer einfach.
Hey, Pathos Queen. Aber das ist ja das, was ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr lernen musste oder was ja auch bei mir so wichtig war, als ich dann mit Drag Race angefangen habe. Also auch da gilt natürlich wie Velvet Rage, ich bin nie im Hier und Jetzt so richtig angekommen, weil ich einfach da nicht alle Staffeln und ich weiß, ah bla, eigentlich könnte ich das jetzt einfach mal so weitergucken oder so. Aber das hat mir ja super viel gezeigt und hast du mir ja auch schon super viel gezeigt, indem du da, wenn du da warst und mit einem, also von daher, schaut Drag Race Germany.
Yes.
So,
aber dafür braucht ihr ein Wow Presents Plus Abo. Ansonsten wird es schwierig.
Ja, aber da gibt es doch bestimmt auch sowas wie eine Testwoche oder so, Probewoche.
Ja, aber so oder so, ich meine, das lohnt sich. Also wir machen jetzt keine Werbung, ne? Das will ich nur dazu sagen. Es ist keine
Werbung,
aber das sind, glaube ich, 5 € im Monat oder irgendwie so. Ich habe das Abo seit Ewigkeiten und das ist eins von denen, die ich nicht bereue, weil du kannst, ne, du kannst alles im Drag Race Universum, kannst du alles über diese App gucken, an dem Tag, wo es rauskommt.
Ja, ja.
Und zwar, ne, international alles. Und die haben auch noch Dokus und die haben Spin-off-Formate und die haben, also ne, da ist echt
viel. Genau, das macht richtig Spaß, da einmal reinzufallen. Ja, vor allen Dingen könnt ihr auch mal Drag Race Germany schauen. Ja, und das hat mich einfach schon beeindruckt, weil du ja einfach so wahnsinnig klug bist und so wahnsinnig viel weißt. Aber sag mal, siehst du, jetzt reden wir schon gerade einmal kurz über Drag Race Germany. Wie bist du da gelandet? War das einfach so ein normales Casting oder so? Oder war das was du forciert hast, wo du dachtest, da habe ich richtig Bock drauf, da will ich hin?
Also, ich habe 2013, muss ich dazu sagen, Deutschland war das erste Land, das jemals eine internationale Lizenz für Drag Race gekauft hat.
Mhm.
Ne? Es war eine Produktionsfirma aus München, Phantomfilm hießen die, glaube ich, ein schwules Paar und die hatten beschlossen, sie versuchen das nach Deutschland zu holen, 2013 und haben die Lizenz gekauft als allererste weltweit. Es gibt diesen berühmten Clip von RuPaul, wo sie sagen, guten Tag Germany.
Ja, stimmt.
Mhm.
Ja,
das ist von 2013, das war, weil die damals die Lizenz gekauft hatten. Und die hatten mich dann auch kontaktiert, weil ich da gerade berühmt war, wegen Mund zu nähen und so.
Oh mein Gott, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Nein.
Wir auch nicht.
Natürlich nicht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Aber darüber reden wir auch noch, weil neulich auch eine Freundin von mir, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, die hat mir neulich eine Sprachnachricht geschickt, weil so, Simon, ich habe noch gar nichts gesagt zu Doppelmaus. Ich höre, ich liebe das alles, liebe das Journey. Und was für ein Powerhouse ist Barbie bitte, auch was so alles, also was weiß sie eigentlich alles so? Und das war
ganz, ganz toll.
Und dann, genau, das Powerhouse. Und das fand ich gut, fand ich richtig schön. Und das war auch so eine Sprachnachricht, die ich da bekommen habe, die mich sehr umarmt hat, die uns aber auch sehr umarmt hat. Und da hat sie nämlich auch gesagt, Barbie, genau, nee, das weiß ich noch, die hat sich doch damals meine Mund zugenäht und so. Und das ist so, naja, könnt ihr entweder googeln oder noch ein paar Folgen abwarten. Wir werden bestimmt irgendwann eines Tages darüber sprechen. Hey, zum Heiligen Abend vielleicht. Vielleicht kann das unsere Weihnachtsgeschichte werden, die wir jedes Jahr erzählen. Und ich sag mal, Barbie, wie war das nochmal? Erzähl's nochmal. Und dann schmückst du es ein bisschen aus. Dann machst du es immer ein bisschen an.
Toll.
Dass man immer mal, dann wird es irgendwann wird's nachgespielt auf den Bühnen dieser Welt irgendwo. So. Ja.
Da gibt es schon wieder so viel zu sagen. Ich mach's aber nicht.
Ja.
Genau, ich war damals ein bisschen famous wegen der Mundzunäherei und dann haben die mich angeschrieben und gesagt, hier, Drag Race Germany, wir versuchen das zum Laufen zu kriegen und würden dich gerne als mögliche Moderatorin mit ins Boot holen. Es gibt 2, 3 andere Kandidatinnen schon, die wir gerne vorschlagen wollen.
Wie war das, Olivia Jones?
Es war damals, es gab eine aus München, ich weiß nicht, vergessen, wie die hieß, dann irgendwann später haben sie Melly noch ins Boot geholt.
Ach so, ja.
Nee, I really don't.
Ja.
Genau. War jetzt niemand, den man heute noch so kennt, also keine von den, aus dem normalen Drag-Dschungel. Olivia stand nicht zur Wahl, glaube ich. Auf jeden Fall sind sie damit von Sender zu Sender getingelt und die haben alle gesagt, nee, ist uns, ich glaube, Drag Queens will man nicht sehen im Fernsehen. Ich glaube, das ist für Deutschland nichts. Ich glaube, das ist zu nischig, bla bla bla. Dann ging die Lizenz wieder zurück. Aber ich war halt seitdem, also ich bin ja Drag Race Fan der ersten Stunde, war seitdem da involviert und habe dann auch immer wieder versucht, habe geschrieben und hier mal und da mal, könnt ihr nicht und wollt ihr nicht.
Liebes ProSieben-Team, mein Name ist Barbie Breakout.
Genau, guten Tag, ich bin's. und dann kam ja Queen of Drags, was ja, das haben sie ja erstmal, das hat Heidi Klum dann gemacht und das wurde erstmal, das Casting lief unter Drag Race Germany, also die wollten quasi Drag Race nach Germany holen, hatten die Lizenz angefragt und dann wurde das Format aber durch Heidi, glaube ich, auch so verändert und ne, sie wollte das in L.A. filmen und die wohnen in der Villa, also eigentlich wie Topmodel. dass dann, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, quasi World of Wonder RuPaul quasi gesagt haben, okay, dann nennt ihr das aber jetzt anders, weil das ist nicht mehr Drag Race Germany.
Ja, ja.
Und dann haben sie halt
das weiß ich noch,
Format
da gab es auch richtig so ein Mini-Aufschreier quasi, oh Mann, warum kann es kein Drag Race geben und wenn das jetzt so ist, das macht ja alles keinen Sinn.
Genau.
Und das wurde dann ja aber trotzdem ganz anders aufgenommen durch Conchita und Bill, weil das war dann auch die
der
Zeit.
Bill war damals noch nicht geoutet, also der hat ja damals noch immer über seine Sexualität gar nicht gesprochen, also auch da nicht drüber, dass er Boys datet und
das
so.
Das ist auch krass, ne? Das ist noch gar nicht so lange her eigentlich alles.
Nee. So, wann war das? 2018 oder so? 17? Ja. I don't know. Genau, aber dann war erstmal das und dann habe ich auch da lange hin und her mit denen geschrieben und stand im Raum, ob ich da als Gastjurorin mal dabei bin und habe dann aber auch zurückgezogen, als die Jury bekannt gegeben wurde und sie Conchita noch nicht bekannt gegeben hatten. Also stand fest, Heidi und Bill und da habe ich dann,
Wahnsinn, ich habe euch gesagt, ihr müsst eine queere Person da oben sitzen haben, ansonsten geht das gar nicht und Bill ist nicht geoutet, ich will jetzt nicht mehr dabei sein.
Und 3 Tage später haben sie Conchita announced und ich war so, mir wieder schön in den eigenen Fuß geschossen. Ich dumme Sau.
Ja gut, aber das hat
Conchita dann ist die einzige anscheinend, die sich an NDAs hält. Ne? Die hat mir nichts gesagt vorher.
Ja.
Rude.
Aber es hat ja trotzdem dann ganz gut getan für Drag Race Germany dann wenigstens.
Genau, also ne, ich will mich auch gar nicht beschweren.
Ja, ja. Aber es ist ja trotzdem für die Geschichte ist natürlich erstmal so ein, oh, okay.
Ja, also ich habe gedacht, blöd. Und dann habe ich aber auch die Show gesehen, habe ich gedacht, okay, nicht so schlimm.
Sorry. Love you.
Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, weil das genau die Zeit war, in der ich mich ja auch mit nichts auseinandergesetzt habe. Und auch so war so, keine Ahnung. So.
Nee, und dann habe ich, dann war klar, Drag Race Germany passiert und sie kommen nach Deutschland. Und für mich war das Wichtigste, irgendwie dabei zu sein. Ich wollte gerne auf dem Panel sein. Mir ist klar, als Teilnehmerin bin ich nicht dabei. Also will ich nicht. Ich will da nicht mit kämpfen müssen. Aber ich will auf jeden Fall im Panel dabei sein. Aber ich habe halt gedacht, also ne, als Host werden die mich bestimmt nicht nehmen, weil ich bin halt, zahlentechnisch bin ich nix in Deutschland. So, ne, da gibt es andere Queens, die wesentlich mehr Following haben, die auch die Normalgesellschaft in Anführungsstrichen wesentlich besser kennen, Olivia oder so. Und also da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich hatte halt irgendwie darauf gehofft, dass sie mich holen als die deutsche Michelle oder so, dass ich dann da sitzen darf. Und nichts passierte. Und die Girls wurden gecastet und ich habe es mitbekommen, die sind in der zweiten Castingrunde und nichts passierte. Und ich dachte, okay, dann nicht. Dann haben die mich nicht, wollen die mich nicht. Und dann kam eine E-Mail von Steve Kelly, dem Showrunner von ganz vielen internationalen Drag Race Formaten, also er hat Spanien gemacht und so, ob ich denn mal Lust hätte, mit denen zu telefonieren, es gäbe so eine Frage. Und da bin ich natürlich explodiert innerlich und implodiert und habe dann gleich für den nächsten Tag, ob wir nicht einen Call machen können, Videocall. Und hab dann,
du so, übermorgen. Du dachtest, erstmal auf Zeit.
Hab Arbeit abgesagt. Ich war am nächsten Tag gebucht bei Zalando und hab das abgesagt. Hab gesagt, Leute, ich kann nicht, ich bin krank. Hab mich bis unter die Zähne hier angemalt und aufgepumpt.
Hast du Full Glam gemacht?
Full Glam, unangekündigt. Also wurde nicht drum gefragt, aber ich dachte, okay, es geht jetzt um alles. Habe 83 Lichtquellen um mich rum aufgebaut und hatte im Hintergrund mein wunderschönes Bücherregal, mein selbstgebautes, und hab mich da hingesetzt und ich sah wirklich mega hot aus. Und hab dann die Kamera, also ne, Call bestehen, hallo, und er so, oh wow, und you're in full glam. Ich so, of course I'm in full glam, what are you thinking?
Oh mein Gott.
Und dann haben wir einen sehr, sehr netten 15-Minuten-Call gehabt und er hat gesagt, worum es geht, nämlich, dass sie dass sie den deutschen Ru quasi suchen. Und sie hatten vorher wohl so eine Agentur beschäftigt oder irgendwie so verschiedene Leute, prominente Menschen in Deutschland, queere Menschen, und queer-affine Menschen, Allies, angefragt, wen die sich vorstellen könnten. Wie kennen den deutschen Markt, wen können sie sich vorstellen als Host? Und da ist wohl mein Name sehr, sehr oft gefallen, Gott sei Dank. Und ja, dann wollten die, also es war kein Casting, ich habe kein Casting gemacht, ich musste auch nichts machen. Die haben einfach nur mit mir gesprochen. Ich habe gesagt, ich mache es gerne.
Ja.
Das sind die Punkte, warum ich es gerne machen will. Das sind die Punkte, warum ich glaube, ich bin dafür gut. Dann haben sie nochmal 3 Tage sich beraten und dann kam die Zusage.
Ja.
And the rest is history.
Ich wünsche mir ja so, so sehr, dass es weitergeht. Also so, weil vielleicht für Menschen, die jetzt gerade zuhören und keine Ahnung davon haben, das Ganze lief bei Paramount Plus und dann wurde es einmal, dann wurde da alles eingestellt. Das heißt so, das war jetzt einmal so, okay, auch wenn es ein Streaming-Anbieter ist, so whatever, dann ist es da. Ist es nicht bei Join oder RTL oder sonst irgendwo gelandet. Nee. Und das ist so, ich finde es so schade, so mit jedem Tag, der so vergeht, ist es ja eigentlich, fühlt sich ja so ein bisschen vermutlich so an wie 2013. Also man hat einmal einen Happen bekommen und war happy, also es ist, also so ging es mir jedenfalls und die Resonanz, die ich jetzt mitbekommen habe, da war niemand, der gesagt hat, das ist ja katastrophal, wie das jetzt hier gerade ist, na war ja klar, wie wenn Deutschland mal was macht, dass es dann genau so sein und bla 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 bla, sowas ja überhaupt gar nicht, aber da, also so dieses, wir sind ja jetzt gefühlt wieder da. Und ich glaube, das habe ich auch aus irgendeinem Interview von RuPaul mal, was es mal irgendwann gab, hat RuPaul irgendwas, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, sondern ich kann, wenn dann nur so ein bisschen Sinn, also den Sinn dahinter wiedergeben, dass es so was, dass es immer Zeitfenster gibt. Es gibt immer Zeitfenster, in denen man gewollt ist, in denen es weitergeht und es gibt immer die Zeitfenster, in denen man nicht mehr gewollt ist, wo das Konservative wieder so, so doll überschwenkt. Also so, dass auch in Zeiten von Drag es immer die Zeiten gab, jetzt sind wir gewollt, wir dürfen stattfinden, wir dürfen in den Medien sein und dann gibt es die Zeiten, in denen wieder so gesagt wird, nee, dieses Fenster, das schließt sich wieder. Aber das immer klar war und ich glaube, das war das Positive, was ich daraus gezogen habe. Ich glaube, das war, als gerade hier mit Trump und alles wird konservativer und auch in Deutschland, in Europa, wie geht's Drag gerade, aber natürlich auch, wie geht's Transmenschen gerade, also so immer dieses so, wann werden wir, ich mache Gänsefüßchen, als queere Menschen gerade irgendwie verfolgt oder sind nicht gewollt und wann ist wieder eine Ära da, wo es wieder, wo sich das Fenster öffnet und wieder ein bisschen mehr passiert oder so. Und das finde ich irgendwie so krass eigentlich. Oder eigentlich, also mir hat es geholfen, einmal kurz zu verstehen, ah, da, wo wir jetzt gerade sind, das gab es schon mal. Weil ich glaube, RuPaul war so in den 80ern, war das so und so.
Sure.
Dann kamen die Konservativen in den 90ern.
Sure. Oder das und während so. Der AIDS-Krise. Mhm. Ne? Das war ja, es gibt so schöne Karrierebeispiele, an denen man das so schön nacherzählen kann. Pete Burns von Dead or Alive, You Spin Me Around, den Song kennen wir alle. Der war auf dem High, auf dem absoluten High seiner Karriere, als die AIDS-Krise gerade so richtig rein crashte. Und die Single nach You Spin Me Round war Brand New Lover, wo er irgendwie darüber spricht, dass er sich halt einen neuen Typen irgendwie sucht, weil der letzte, wow, also ne, auch ein ethical slut. Und das hat so den falschen Nerv getroffen, weil halt gerade AIDS-Krise war und weil man halt ne, so hysterisch auch war, wie du bist promisk, du willst rumdaten, du willst nicht in einer monogamen, romantischen, safen Beziehung sein, dass das quasi die Karriere gekillt hat, literally so, ne? Der Song ist super. Aber es war auf der Höhe seiner Karriere war es dann quasi vorbei, weil das ne, durfte man nicht, konnte man nicht tolerieren. Und das ist sicherlich spielt das momentan auch eine Rolle. Aber also ich glaube, eine Sache, die man halt nicht vergessen darf, ne, ist, dem Fernsehen geht es halt auch, bevor der ganze Rechtsruck kam, ging es dem Fernsehen in Deutschland schon richtig kacke. Mhm. Die hatten richtig, richtig wenig Kohle. Die Zahlen sind eingebrochen. Ne? Streaming tut natürlich auch Streaming tut den TV-Zahlen auch nicht gut und den Budgets. Aber man merkt halt einfach, die Sender haben, auch die Privatsender haben einfach wirklich wenig Kohle momentan. Und ich glaube, RTL wäre potenziell eine Senderfamilie gewesen, auch mit Vox, wo man vielleicht noch hätte reinkommen können. Also die Gespräche gab es bestimmt. Aber dann haben die sich halt mit Stefan Raab, mit diesem riesen Stefan Raab-Comeback, ein 90-Millionen-Grab geschaufelt.
Wie viele Drag Queens ihr dafür bekommen hättet?
Girl, I would have done things für 90 Millionen. Ja. Also das ist schon da, das darf man, muss man halt auch mitdenken, dass einfach die finanzielle Situation der TV-Anstalten in Deutschland so ohnehin relativ prekär war ohnehin schon. Und klar, in der Situation jetzt nochmal auf dem Pferd zu setzen, dass, Queen of Drags ist gescheitert, zahlentechnisch auf einem wirklich krass dominanten Sendeplatz, auf dem Topmodel-Sendeplatz. The Diva in Me hatten wir gemacht auch, habe ich ja auch gemacht zusammen mit Kelly und mit Sheila. Das war so ein ganz netter Erfolg für die, glaube ich, aber es war jetzt auch kein Riesenrenner. Und dann eben Queen of Drags, Drag Race Germany, das jetzt nicht also es ist ja nicht gecancelt worden, sondern es ist halt einfach bei Paramount Plus rausgeflogen, wie 36 andere Formate auch.
Ja, total, ja.
Aber ne, es liest sich halt auf dem Papier auch wie eine Staffel und dann dead. Also da nochmal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nochmal Geld in die Hand und geben so einem Format nochmal eine Chance, ist natürlich auch risky in diesen Zeiten.
Total, total, total. Und ich glaube, da sind diese Zeiten gerade ja vor allen Dingen ein Thema, weil es ja nie irgendwas geschafft hat, sich mal so ein bisschen zu etablieren. Und ich muss so ein bisschen dran denken, weil mein TikTok manchmal mich auch an so ein paar Abgründe ranführt. weil jetzt am Wochenende war ja Queens and Flowers im Botanischen Garten in Berlin. Zum zweiten Mal, glaube ich. Ne? Letztes Jahr war das schon mal. Das ist einfach, Drag Queens sind im Botanischen Garten. Es werden irgendwie hier Kinderbücher vorgelesen. Also es gibt diese Lesestunde und sowas alles. Und das ist ja das, woran sich die Konservativen so abarbeiten. Und ich finde es so abgefahren, dass das selbst in Deutschland, also so, dass das gerade das populistische Mittel ist, was auch in Deutschland jetzt genutzt wird. Also wo sich eins zu eins abgeschaut worden ist, wie war das in den USA? Erst gegen Drag und Trans sowieso. Wie krass das alles instrumentalisiert wird. Also wirklich insane. Und jetzt mache ich meinen TikTok auf und diese amerikanischen TikToks, die es damals gab, gibt es jetzt eins zu eins auf Deutsch.
100%.
Es wird genauso hochauflösend in die Kamera geschaut. Dann kommt diese Musik im Hintergrund, die dann auch immer ganz tragisch ist. Es kommt die ganze Zeit dieses so immer das Pädophile. Also ich finde das so schrecklich, Barbie. Ich finde so, vor allen Dingen so ich, jemand, der tendenziell auf Daddys steht, einfach so, ne?
100%.
Das ist halt die ganze Zeit immer so dieses, warum muss ich mir als Homo die ganze Zeit anhören, dass ich pädophil bin? Also das ist so wie in der Schule, wenn jemand gesagt hat, die ist in Kacke getreten. Man gesagt hat, nee, ich bin nicht in, mein Schuh ist sauber, schaut euch alles an. Also gut, ist jetzt ein komischer Vergleich damit, aber so dieses absurde, an den Haaren herbeigezogene wieder für die Kinder, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass immer alles wieder, das Kindswohl steht in diesem Land an erster Stelle. Auf der ganzen Welt geht es immer ums Kindswohl. So, also, dass das gerade so doll gemacht wird oder ich auch TikToks habe mit so hier, da dieses gleichgeschlechtliche Ehepaar hat die Kinder missbraucht. Ich denke mir die ganze Zeit mal so, zeigt mal die die Hetero-Couples, ich finde das alles so schlimm einfach nur. Also so einfach jetzt gerade kurz so zu sehen, wann ist der nächste Wahlkampf? Wie zerfleischen sich hier gerade welche Parteien? Welche Partei muss eigentlich gar nichts gerade machen, weil sie weiter dazu gewinnen? Und dann sehe ich diese TikToks, die genau so sind. Und ich dann da auch schon wieder merke so, ach so, ja, natürlich ist das jetzt hier auch genau, also geht das hier so weiter. Nachdem alle immer rübergeschaut haben und in den Kommentaren noch fleißig geschrieben haben, nee, also wirklich, ja, sollen die machen, was sie in ihren Schlafzimmer machen. Aber jetzt so, oh mein Gott, ja, hey, die lesen Bücher vor.
Lass
doch
die
schön.
Kinder in Ruhe.
Und jetzt ist es genau das nämlich. Jetzt ist es so. Und das fand ich so krass, dass auf einmal der Botanische Garten, es gab einen TikTok, was extra darauf, Tessa Testicle. Und das ist so, oh mein Gott, geil, Tessa ist mit dabei. Und dann wird irgendein Bild von ihr irgendwie so gezeigt, wo sie gerade irgendwie eine Naughty Drag Queen ist. Und ich aber so war so, hä, aber okay, ihr habt Drag schon verstanden. Und ihr wisst schon, dass wie die Facetten irgendwo da und da sind. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja gar nicht darum, um irgendwas zu verstehen, sondern es geht ja nur darum, jetzt den nächsten Dämon da zu machen.
Es geht also nur darum, Smoke-Shows zu kreieren, ganz viel Rauch zu kreieren und Ablenkungen zu kreieren,
damit
die Leute nicht so genau hingucken, was diese Parteien vor allem im Wahlprogramm haben, für wen stehen die tatsächlich ein, wer profitiert, wenn die gewählt werden. Weil ne, die Menschen, die sie ja ansprechen wollen, die Schichten, die nicht so viel Geld auf dem Konto haben, die vielleicht wirklich hart arbeiten müssen für ihr Geld oder vielleicht gar nicht arbeiten können oder so. Das sind ja die Schichten, die sie vor allem ranziehen wollen. Ne? Das sind die Leute, von denen die gewählt werden wollen. Und für die haben diese Parteien ja aber nichts in den Parteibüchern. Ne? Die machen Politik für die oberen 10.000, wie auch in Amerika die Republikaner Politik machen für die oberen 10.000.
Für uns.
Aber darauf an, die ganzen Red States sind ja darauf angewiesen. Ja. Ne? Also um die Red States bei der Stange zu halten, musst du denen halt Feindbilder liefern. Du musst Ängste reanimieren, du musst dir daran erinnern, ihr müsst Angst haben vor den bösen Transmenschen, weil die wollen aufs Klo, die wollen mit den Frauen aufs Klo. Diese ganze Nummer ist so absurd für mich, weil ich auch immer denke, Leute, dieses Angstbild, was ihr da erzählt, eine Cis-Frau geht aufs Klo und da ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet im Nachbarklo und will ihr an die Wäsche.
Ja.
Die Angst, die ihr habt, ist vor Cis-Männern.
Ja, ihr habt
die
Angst vor Männern.
Nicht vor Transfrauen.
Nein, eben genau. Ihr habt keine Angst.
Transfrauen und Cis-Frauen haben Angst vor dem gleichen Ding, nämlich vor Cis-Männern und berechtigt.
Ja.
So, lasst uns bitte darauf fokussieren, weil da ist das Problem.
Genau. Ja.
Das sind die Männer, vor denen ihr Angst haben müsst. Ja. Vor Transfrauen müsst ihr keine Angst haben. Aber ja, das sind diese Verschiebungen und natürlich kann man immer Kindeswohl schreien. Man könnte mal sagen, wir müssen auf die Kinder. Die Kinder sind euch sonst scheißegal, wenn wir ehrlich sind. Die Frauen sind euch sonst doch scheißegal, wenn wir ehrlich sind. Ihr versucht den Frauen Rechte wegzunehmen, ihr versucht den Kindern Gelder wegzunehmen, Förderungen wegzunehmen. All das, Kinder zu bestärken, sie selbst zu sein, Das versucht ihr abzuschaffen. So, aber es eignet sich, sowohl Kinderrechte als auch Frauenrechte eignen sich immer super, wenn man Wahlkämpfe gewinnen will. Mhm. Wenn man darauf baut, dass man Ängste kreieren kann. Weil wer würde jemals öffentlich sagen, fick dich doch mit deinen Kinderrechten? Auf, natürlich niemand. So.
Außer wenn man dann im Zug sitzt und denkt, mein Gott, oh, das schreit aber hier schon wieder. Dieses Kind, oh, das schreit. So, da sagt niemand, der Feindbild sind die Leute, die im Zug mit den Augen rollen, die im Flugzeug mit den Augen rollen, weil man sagt, oh nein, wie ein Baby sitzt hier neben mir, das schreit. Ja, siehst du, das will ich mal, also, naja.
Ja. Mhm. Aber es ist halt, ich finde auch diese, also dieses Narrativ von, wir dürfen nicht, Queerness darf nicht zu visible sein und nicht zu viel da sein und darf nicht zu früh an Kinder herangetragen werden, weil sonst laufen die Kinder Gefahr, dass sie sich das abschauen. Mhm. Dass sie dann auch schwul werden, wenn die das zu oft sehen. Mhm. Und dann muss man ja wirklich sagen, dich und mich würde es als queere Menschen gar nicht geben, weil wir in einer durchweg heteronormativen Gesellschaft aufgezogen worden ja. sind.
Nee, durch Will and Grace, da habe ich gesehen, aha, es gibt Jack, es gibt den Showstar.
Jen habe ich beschlossen, gay zu sein.
Ja, bei Dawson's Creek, da habe ich gesehen, wie schlimm das auch da für einen Jack. Ich heiße Jack übrigens, ja. Bei alle Schwulen, die ich gesehen habe, ich ist ein Jack. Jack bei Dawson's Creek, Jack bei Will and Grace. Genau. Aber das wäre so, stell dir mal vor, das ist so, nee, genau, er ist schwul geworden durch die Story bei Dawson's Creek mit Jack, der ja auch von seinem Vater erst, ich wollte gerade sagen, abgestoßen, rausgeworfen mhm. worden ist ja quasi gefühlt und dann nur bei der Tante oder bei der Oma da irgendwo da, wo siehst du, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich habe das 1:1 einfach zu dolle jetzt irgendwie gefühlt und deshalb bin ich schwul geworden. Ja. Und wie er gemobbt worden ist an der Schule. Nee, ja. Das waren alles die Beispiele dafür, dass ich dachte, cool, nee, will ich auch.
Das will ich auch.
Das will ich,
das
auch.
Will ich auch.
Ich will jetzt Jack sein.
Ja, mhm. Aber ne, die Annahme, dass man homosexuell wird, weil einem homosexuelle Dinge gezeigt werden, fällt in dem Moment flach, wo man sagt, okay, aber warum sind dann Homosexuelle überhaupt entstanden, wenn alles immer heterosexuell war?
Naja.
Also,
aber darum geht's ja nicht. Work. Genau, genau. Am Ende des Tages ist, glaube ich, genau das, was so das Wichtige ist. Und deshalb finde ich dann auch manchmal so Reaction-Videos auf solche Videos auch schlimm.
Weil es denen zu viel Luft gibt, zu viel
Erdbeeren. Weil das erstmal ist reproduziert, ja.
Ja.
Dieses, also sorry, wie oft, also so, das ist doch wild. Das ist doch einfach, also es reproduziert und dass Leute dann immer sagen, hä, und der lügt. Und man ist die ganze Zeit so, ja, das sollte aber jedem Menschen klar sein, der das gerade irgendwie sieht. So, oder wenn jemand sagt, naja, eigentlich, es geht euch nicht um den Kindern. Man ist, nein, es geht nie um Kinder. Und es ist jedem, dem
aber
der
muss
schaut.
Es immer wieder wiederholen, glaube ich.
Ja, genau, ja, schon. Und sich das auch selbst immer nochmal irgendwie so ein bisschen
selbst und den anderen auch und die Leute, die einen zuschauen. Also man muss ja auch, ich habe das schon auch das Gefühl, dass ganz viele Leute, wenn die in diesem, wenn die davon die ganze Zeit umgeben sind, das färbt ja auch deine Welt ein. Also mhm. wenn du, es sind ja nicht alle in so einer Bubble wie wir, wenn du in einer Umgebung bist, wo das, wo Leute dieses Narrativ ständig
ja.
gebetsmühlenartig wiederholen, du fängst es ja selber irgendwann an zu glauben und da tut es schon gut, wenn man irgendwie Leute
sich
die
einen
kurz noch zeigen und einordnen, dann
ja.
tut so ein Podcast hier gut.
Aber trotzdem, ja, sowieso stimmt, ja, damit würde ich uns ja auch obsolet machen eigentlich. Aber das ist schon so, ich weiß es nicht, also ich finde es wirklich, wirklich so krass, diese Videos gerade 1:1 auf Deutsch so überall zu sehen und dann so right. wegen Botanischen Garten, hä? Und weil da jetzt gerade irgendwie was ist, als wäre das gerade irgendwie, hä?
Ist vor allem, das war ja gestern,
ja.
So können wir ja sagen, wir zeichnen heute auf, gestern war das Ding, da standen 7 Hanseln
ja.
und haben demonstriert. Also das Ding, das Video hat irgendwie 50.000 Aufrufe, 50.000 Likes oder so, oder noch mehr, aber es resultiert.
Er hat das aus dieser christlichen Perspektive, 7 ne?
traurigen Gestalten, die dann davor standen und gesagt haben, Pedos, Pedos. Und die haben dann, als die dann zu laut wurden und zu aggressiv, haben die Bullen die weggeschickt und das war es dann auch. Also,
ja.
Und es hat nur dafür gesorgt, dass auf der Veranstaltung dann eher so ein Spirit war von,
hey,
wir stehen hier ja. zusammen übrigens.
Und wir sind mehr auch.
Ja,
so, ja.
Und wie geil. Also ne, das habt ihr damit geschafft, dass ja. die Leute sich, dass es einen Schulterschluss innerhalb der Community gegeben hat.
Ja.
So.
Ich finde es trotzdem nach wie vor, also ich muss einfach sagen, ich finde es so schlimm, dass da alleine ja. 7 Leute davor stehen.
Ja.
Dieses ja, und das ist, ich denke immer nur die ganze Zeit, in meinem Kopf ist immer dieses, oh Gott, und das ist gerade der Anfang. Also ich bin immer so die ganze Zeit so, ich bin schon ein paar Jahre weiter Richtung Wahlkampf, bin ich in meinem Kopf immer schon so, okay, wie wird's dann nächstes Jahr? Aha, wie wird's dann da? Wie wird's dann da? Was, right. Wie wird das Feindbild jetzt nochmal mehr gemacht? Vor allen Dingen so gegen Drag, was in Deutschland gar nicht so präsent ist. Also was
aber das ist auch nicht neu. Also, ne, die,
nee, genau, genau, ja,
die Geschichte mit den Lesungen und so, das geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre so.
Das ja, genau. In München war das, glaube ich, auch mal.
Ne?
Ja.
Vorgehen. Und in Wien haben sie dann irgendwie diese eine Tür dazu gemauert, weil da was gelesen, weil da eine Drag Queen Kindern vorlesen sollte am nächsten Tag. Und dann haben sie das zugemauert und so. Also, ne, das ist ja auch schon, ja, die sind sehr kreativ immer.
Ja, ja. Ja, das ist wirklich komisch. Aber Barbie, ich dachte auch einmal noch mal ganz kurz so daran, so dieses vor ein paar Jahren, als es dann auch irgendwie hieß, so hier, vor allen Dingen, wenn von Deutschland gegen Osteuropa geschaut wird, so ein bisschen, ne? Wie immer dann auch alle so gesagt haben, boah, und das geht gar nicht und bla und dies und das und dann jetzt so in Pride wird verboten und dann mal Gott sei Dank lieben wir in Deutschland so und jetzt ist so nach der Pride in Budapest zum Beispiel auch, die dann eben stattgefunden hat und so viele Leute da waren und Allies und queere Menschen und alle waren irgendwie da, denke ich immer so die ganze Zeit, so spätestens mit diesem Regenbogenfahnenverbot. Also es kommt nicht hier auf den Reichstag, kommt keine schwule Flagge drauf, keine queere, keine inklusive. Hier passiert gar nichts mehr. So, dann denke ich mal schon so, ey, das ist so krass, wie ihr alle immer darüber geschaut habt und gesagt habt, so, ah, so, wir sind die besseren Menschen, weil wir lassen es zu. So, und ich denke die ganze Zeit, ich warte drauf, dass irgendwann so in Berlin, nee, wird keine Pride mehr geben. Hm. Also so eh, nachdem jetzt schon so war, es gibt keine Gelder mehr für eine offizielle Pride oder so, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen sagt, so, okay, und jetzt wird wieder normal auf die Straße gegangen, wollte ich gerade sagen, aber ohne kapitalistischen Hintergrund, ohne die großen Unternehmen, die mit dabei sind. Und ich finde das so schlimm, weil ich einfach so denke, ja, ich möchte gerne, dass es zwei Sachen gibt, nämlich die Leute, die sagen, nee, auf den kapitalistischen gehe ich nicht. Mhm. Ich laufe nicht hinter einem Wagen her. Ich gehe hier zum Alternativen. Mhm. Aber ich will nicht, dass das eins davon gehen muss. Mhm. Weißt du? Also so, das ist so, ich möchte, dass beides da ist und ich möchte nicht auf einmal, dass dann wirklich so der Kampf wieder auf der Straße ist, so gefühlt, wo man hingeht und dann jetzt ja schon teilweise denkt, wenn man auf die große Pride geht, ich irgendwie Videos sehe mit, hey, zieh dir an, was du willst, aber um sicher zu sein, wenn du irgendwie von da und da kommst, zieh dir den ganz, ganz großen Pulli einmal über, so damit du einfach sicher bist. So, alleine solche Videos finde ich ja schon schlimm. Aber irgendwie so den Gedanken zu haben, dass es wirklich so ein gesellschaftlich geächtetes Event ist, das finde ich einfach, also die Vorstellung davon, die bringt mich manchmal kurz ein bisschen um den Schlaf. Also, dass das gerade der Weg ist, der eingeschlagen wird. Weißt du? Oder glaubst du, ich bin da unrealistisch?
Nein,
male ein Szenario, wo man sagen muss, nee, das wird niemals.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass es, also für mein Empfinden waren wir nie sicher. Mhm. Für mein Empfinden war es nie safe, sichtbar queer zu sein.
Ja, ich war ja
auch in Berlin.
Also, obwohl ich queer, also bei mir war ja trotzdem ich war ja nie an all diesen Orten. Also so, das kommt ja auch noch dazu, dass meine Warte gerade ja auch eher aus so einem Ding ist. Oh Mann, jetzt bin ich doch gerade so weit. Jetzt gib mir doch alle Orte. Wieder Schwurz soll schließen. Nein, keine Insolvenz. Die sollen jetzt alle bleiben. Was? So, wie, da stehen jetzt Typen davor, die andere zusammenschlagen. Nee, will ich gerade nicht. So.
Ja. Also, ich glaube, sicherlich, also das lässt sich ja überhaupt nicht leugnen, dass der Fahrtwind ein anderer ist und dass es wesentlich unbequemer wird und dass wir da wahnsinnig vorsichtig sein müssen, auch wie weit das geht. Und auch, dass unsere Allies, alle, die uns zuhören, sich auch darauf vorbereiten müssen, eben nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern das Maul aufzumachen, wenn es drauf ankommt, weil darauf sind wir alle angewiesen. Ne? Also wir als Community alleine sind ganz schön geliefert, wenn unsere Allies nicht mitziehen. So. Und ne, das muss man auch üben. Man muss auch üben, den Mund aufzumachen. Und das ist gerne auch nochmal hier als Aufruf zu verstehen, dass ihr das alle zu Hause euch mal vornehmt. Ne, im Kleinen auch schon und auch in Situationen, wo es vielleicht unangenehm ist, einfach mal den Mund aufzumachen, weil das wird wichtiger werden und das muss mehr werden, dass ihr das macht. Aber ja, also ich glaube, die Angst, die du hast, ist absolut berechtigt. Gleichzeitig will ich es trotzdem nochmal sagen, für sichtbar queere Menschen war es nicht sicher, auch Berlin nicht und auf dem Land sowieso nicht. Und ja, ne, das sollte einen trotzdem auch nicht davon abhalten, sichtbar zu sein.
Total, also, total.
Ich merke bei mir einen Trotz, also ne, ich habe auch angefangen, sichtbarer zu sein, auch als ich gemerkt habe, okay, der Wind geht in eine andere Richtung und es ist für mich jetzt auch wichtiger, ein Rückgrat zu haben, optisch irgendwie da zu sein. Und auch für andere, die noch nicht so weit sind, sichtbar zu sein. Für andere, die vielleicht noch zögern oder die vielleicht noch Scham haben oder für andere, die sich so erschlagen fühlen von dem, was gerade los ist und eine Hoffnungslosigkeit in sich spüren, dass die be the queer you want to see in the world, so sei sichtbar, sei die queere Person, sei das Licht für jemand anderen, der das gerade nicht kann, dem das vielleicht Hoffnung gibt, dem das Freude gibt. Und Ja, ich glaube, da können wir uns alle an die eigene Nase packen, weil das wird für die nächsten Jahre wichtiger. Also jetzt nicht, dass wir alle uns bunt anmalen sollen und uns Haare auf den Kopf kleben, aber einfach sichtbarer zu sein und ein stärkeres Rückgrat zu entwickeln und den Mund eher aufzumachen.
Ja, total. Und das ist ja genau das, weshalb ich so wichtig und so toll finde, dass wir beide die Doppelmaushälfte hier ins Leben gerufen haben. Auch wenn ich in letzter Zeit wirklich feststelle, dass ich unter Homos als straight passing gelte.
Ja.
Das ist so absurd. Das ist wirklich so, jedes Mal, immer wenn ich mich sehe, und dann denke ich mir schon so, oh mein Gott, Simon,
du trägst eine heterosexuelle Hose.
Das ist wirklich schon alles, was ich irgendwie habe. Und ich immer dachte, oh mein Gott, ja, bin ich zu outgoing gay oder whatever. Nee, bin ich alles gar nicht. Schade für ihn. So, und wenn ihr jetzt gerade sagt, mein Gott, was kann man denn machen, was kann man denn tun? Ihr könntet uns zum Beispiel unterstützen, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr folgt uns bitte überall, liked ein paar Sachen, hört jede Folge, denn auch das ist ein Teil der Sichtbarkeit, wenn ihr sagt, mein Gott, ich ziehe so viel davon. Ja, dann lasst auch andere viel davon ziehen.
Teilt unsere lustigen kleinen Reels, die wir jede Woche posten. Mhm. Ne? Erzählt euren FreundInnen von unserem supergeilen Podcast. Genau.
Klickt auf Folgen, klickt auf
Bewerten. Liken, teilen, kommentieren.
Das ist wirklich das, womit ihr uns am meisten helft. Und wenn ihr sagt, mein Gott, so wichtige Arbeit, das Powerhouse. Ja, dann sagt's der Welt. Powerhouse Breakout. Also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt, okay?
Bussi.
Tschüss.
Tschüss.